ARD.
Ja, ich habe das alles erlebt und ich habe auch wirklich, also tolle Erinnerungen daran, an die ganzen Erfolge. Aber man weiß auch, wie viel Arbeit und Zeit da drin steckt. Hinterher nach dem Spiel kam dann eher auf der Spruch mit, Mädchen dürfen gar nicht mitspielen. Das ist nicht nur der Vergangenheit angehörig, sondern es gibt noch Mädchen, die genau das erfahren und dann vielleicht auch deswegen aufhören, Fußball zu spielen oder auch eine andere Sportart auszuüben. Später kommt man immer mal wieder an diesen Punkt, dass man sich überlegt, ist es jetzt immer noch das Richtige? Und gerade auch als Mutter will man ja das Beste für seine Kinder.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Hallo zusammen, mein Name ist Freddy Schürheck und diese Folge hier war für mich eigentlich wie so ein Deep Talk auf einer Party um Mitternacht. Genau um die Uhrzeit haben wir die Folge nämlich aufgezeichnet und es wurde deep und ehrlich, aber auch sehr unterhaltsam. Ausnahmsweise habe ich meine Gästin nicht bei sich zu Hause besucht, weil die Anreise doch unser Budget gesprengt hätte. Es geht dieses Mal um Almut Schuld, die Frau, die sich im Tor der deutschen Nationalmannschaft zur Legende gemacht hat. Und zu der Zeit, wo wir uns zum Interview verabredet haben, hat sie schon in den USA gelebt. Da war sie nämlich gerade unter Vertrag bei Kansas City. Wie ist das eigentlich, wenn man für den Sport von jetzt auf gleich den Kontinent wechselt? Wieso hat Almut Schuld früher in einer Jungsmannschaft gespielt? Und warum werden auch heute noch viele Topspielerinnen für ihr Talent nicht ausreichend entlohnt? Das alles besprechen wir in dieser Folge. Und wenn ihr sie mögt, dann abonniert uns gerne und lasst eine Bewertung da. Herzlich willkommen zu einer Folge, die tatsächlich ausnahmsweise ganz anders ist als sonst. Normalerweise besuche ich meine Gesprächspartnerinnen ja bei sich zu Hause oder bei ihnen in der Kabine oder auf dem Sportplatz. In diesem Fall sind wir ausnahmsweise mal via Videocall verbunden, allerdings auch nur, weil meine Bahnfahrt ansonsten wahrscheinlich 3 Monate bis zu ihr gedauert hätte. Herzlich willkommen, liebe Almut Schuld.
Hallo, ja, herzlichen Dank. Das stimmt. Also Bahnfahrt weiß ich gar nicht, ob das funktioniert nach Kansas City.
Müsste man extra noch bauen, aber die Bahn macht ja das Unmögliche möglich, oder auch nicht?
Naja, vielleicht würde es andersrum gehen mit dieser transsibirischen Eisenbahn und dann über Alaska. Also vielleicht geht da irgendwas.
Das machen wir dann nächstes Mal. Dann probieren wir das. Jetzt erstmal hier über Videocall. Gerade, wo bist du jetzt gerade genau? Also ich bin hier jetzt ausnahmsweise eben in meinem Arbeitszimmer, sitze vor meinem Bücherregal. Wo sitzt du?
Ich habe mir tatsächlich gerade meinen Rückzugsort, ein Schlafzimmer, ausgesucht. Man hört auch die Kinder so ein bisschen im Hintergrund. In den USA sind die Türen nicht immer so richtig schalldicht gebaut, wie wir das aus Deutschland gewohnt sind. Und es ist jetzt hier noch der ruhigste Ort, wenn da 3 Kinder durch die Wohnung toben. Manchmal hört man sie im Hintergrund, aber das ist nicht schlimm. Ich weiß zumindest, dass die Tür nicht aufgeht und sie jetzt hier reinkommen.
Und wenn doch, dann ist auch nicht schlimm. Pass auf, jetzt gucken wir natürlich erstmal zusammen auf deinen bisherigen Karriereweg, wie du überhaupt erstmal in den USA gelandet bist, auf vieles vorher. Aber zum Start haben wir wie immer einen kleinen Steckbrief, den hat mein lieber Kollege Conny Kleine wie immer zusammengestellt. Und da hören wir mal rein, wie er dich und deinen bisherigen Weg beschreiben würde.
Sportschau F. Steckbrief.
Almut Schuld ist 34 und kommt aus Lomitz. Das ist ein kleiner Ort im Osten Niedersachsens. Sie ist eine der erfolgreichsten Fußballerinnen dieses Landes. Mit dem VfL Wolfsburg wurde sie mehrfach Meister und Pokalsiegerin, holte dazu die Champions League. Mit der Nationalmannschaft triumphierte die langjährige Nummer 1 bei der EM 2013. 3 Jahre später gewann sie Gold in Rio de Janeiro. On top ist die Torhüterin TV-Expertin bei der Sportschau. Almut Schuld ist Mitbegründerin der Initiative Fußball kann mehr und setzt sich schon lange dafür ein, dass der weibliche Blick auf den Sport mehr gesehen und gehört wird. Privat engagiert sich die ehemalige Welttorhüterin bei der Freiwilligen Feuerwehr in ihrem Heimatdorf und auch die Mitgliedschaft im Schützenverein ist noch gültig. Gar nicht leiden kann sie Unpünktlichkeit und fehlende Disziplin. Liebend gerne feiert sie Erfolge und zwar wenn, dann richtig. Fun Fact, Almut Schuld wuchs mit ihrer Familie auf einem Bauernhof auf. Daran mochte sie fast alles, nur das Putzen der Stallfenster ging ihr ordentlich auf den Keks.
Ja, hat einer auf jeden Fall viel Recherche betrieben.
Aber ich finde es krass, ich meine, für dich ist das natürlich nichts Neues. Das ist dein Leben. Gleichzeitig für jeden anderen, der das hört, ist das so beeindruckend. Und du sitzt da aber so ganz, ganz entspannt. Wenn du jetzt diese ganzen Dinge so hörst, gibt's irgendwas, wo du noch so denkst, okay, durchatmen, stimmt, das habe ich gemacht.
Ja, ich bin da, glaube ich, relativ nüchtern. Also ja, ich habe das alles erlebt und ich habe auch wirklich, also tolle Erinnerungen daran, an die ganzen Erfolge. Aber man weiß auch, wie viel Arbeit und Zeit da drin steckt. Und deswegen habe ich das schon in gewisser Weise realisiert und bin sehr, sehr stolz drauf.
Wir fangen mal von vorne an. Wir haben ja gerade schon gehört, du bist in Lomitz groß geworden. 150 Seelen wohnen da.
Ja, nicht mal.
Noch nicht mal? Wie viele sind es?
Nicht mal 150. Also ich würde eher so sagen 120, vielleicht plus minus 10.
Wie war das denn in Lomitz aufzuwachsen und eben auch so mit Landwirtschaft und so? War das was, was dich sehr geprägt hat und dir sowas wie Fleiß, Disziplin und so auch beigebracht hat damals?
Ja, würde ich schon sagen, dass mich das sehr geprägt hat. Also gerade so eine Bodenständigkeit, dass man für jeden Erfolg arbeiten muss und auch für alles, was man irgendwie so im Leben hat, und dass eine Arbeit auch nicht aufhört. Also gerade auf dem Bauernhof ist man nun mal 24/7 damit beschäftigt, dass es den Tieren gut geht, dass der Hof läuft, und das ist abhängig von Wetter, von Gesundheit, von vielen, vielen Faktoren, und das hat man ja im Leistungssport in dem Sinne auch. Also man muss irgendwie immer verfügbar und abrufbar sein, und man ist sehr fremdbestimmt in seinem Arbeitsplan. Und es kommen genau diese Faktoren dazu. Also es kann mal ein Spiel sein, wo es 35 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit ist. Und dann gibt es vielleicht wieder ein Spiel, wo minus 10 Grad sind, und man muss trotzdem auf den Platz kommen.
Wie bist du denn dann überhaupt erstmal beim Fußball auch gelandet?
Ich habe 3 ältere Geschwister, und mein nächst älterer Bruder hat angefangen, Fußball zu spielen, weil auch aus seiner Schule dann, also aus der Grundschule, angefangen wurde, Fußball zu spielen. Und als jüngere Schwester möchte man ja gerne dem nächst älteren Bruder oder überhaupt seinen älteren Geschwistern nacheifern. Und ich habe dann gesagt, ich möchte gern mit, ich möchte es auch ausprobieren. Und ich hatte auch viele andere Sportarten, die ich betrieben habe im Verein, ob es jetzt ja tatsächlich Luftpistole schießen war oder Judo. Ich habe Tischtennis gespielt, ich bin Inliner gefahren. Also viele, viele verschiedene Sachen bin ich auch dankbar für, dass ich das durfte. Und beim Fußball bin ich irgendwie hängen geblieben. Das habe ich immer gemacht, das habe ich immer geliebt. Auch dieser Mannschaftssport, dieser Zusammenhalt, Zusammengehörigkeit. Und ja, da habe ich mit 5 angefangen und durfte es zu meinem Beruf machen.
Wie krass, wie viel Sport du damals schon gemacht hast. Und dann eben noch auf dem Hof geholfen und so. Hattest du auch jemals in der Kindheit so diese typischen Fernsehnachmittage, wo man dann irgendwelche Kinderserien guckt oder so, oder warst du wirklich immer auf Achse?
Ja, da spielt so ein Faktor rein. Also meine Eltern waren nie sehr fernsehaffin. Also wir hatten tatsächlich selber keinen Fernseher, sondern nur meine Großeltern, die, wie das auf dem Bauernhof üblich ist, im alten Teil gewohnt haben. Also wenn wir Fernsehen gucken wollten, dann sind wir zu meinen Großeltern rübergegangen, und dann musste man auch das gucken, was die Großeltern gerade geguckt haben. Also wenn da Musikantenstadel lief, dann konnte man sich überlegen, ich gucke da mit oder ich lasse es. Wenn wir bei den anderen Großeltern zu Besuch waren, die nicht bei uns im Haus gewohnt haben, dann durften wir auch mal Kinderserien gucken, alles, was wir dann gucken wollten. Das ist dann oftmals am Wochenende passiert, aber deswegen waren wir sehr, sehr viel draußen und haben halt auch ja gespielt ohne irgendwelche Bildschirme. Es gab klar auch die Zeit, wo der Computer dann dazu kam, wo man auch mal am Computer gespielt hat, wo es vielleicht auch irgendwann Spielekonsolen gab, aber es war nie so der Vordergrund bei uns. Und ich bin auch dankbar meinen Eltern gegenüber, dass sie uns eher versucht haben, aktiv zu halten, draußen an der frischen Luft. Hat uns gut getan. Dadurch hat man auch viele Sportarten ausprobiert, ist sehr vielseitig aufgestellt, und ja, dann ist es halt so geworden.
Und als du dann mit den Jungs eben auf dem Sportplatz warst, auf dem Bolzplatz, warst du da direkt akzeptiert, oder war es eher der Fall, dass die alle so ein bisschen so, oh nee, da ist das Mädchen, das will mit uns spielen? Wie es ja tatsächlich bei vielen Fußballerinnen am Anfang so der Fall war.
Also es ist eine Mischung aus beidem. Also zum einen, wenn ich dort ankam, hat man nicht im ersten Moment gemerkt, dass ich ein Mädchen bin, weil viele mit dem Vornamen Almut nichts anfangen konnten. Also es gab auch bei manchen dann dieses der Almut, dass ich dann ein Junge bin, und ich sah auch eher aus wie ein Junge, weil ich nicht auffallen wollte, da es genau immer diese Kommentare gab. Also bis ich 12, 13 war, habe ich mich eher so bei den Jungs mit eingeschmuggelt. Ich war auch immer sehr groß für mein Alter. Ich war mit die Stärkste, die Schnellste, deswegen ist das nicht großartig aufgefallen. Natürlich durch dann die Auswahlmannschaften, weil ich dann auch in der Kreisauswahl bei den Frauen, bei den Mädchen gespielt habe, wussten sehr, sehr viele, dass ich das Mädchen bei der Mannschaft im Tor bin. Aber bei mir in der Mannschaft war es nie ein Problem. Die haben immer zu mir gehalten. Die hätten mich auch gegen jeden verteidigt. Aber es gab natürlich andere Mannschaften, gegnerische Mannschaften. Wenn man zum Auswärtsspiel gekommen ist, hast du dann gesagt, guck mal, die haben Mädchen im Tor. Wie peinlich ist das denn? Ja, hinterher nach dem Spiel kam dann eher oft der Spruch mit, Mädchen dürfen gar nicht mitspielen. Wir müssen das Spiel wiederholen. Also ja, man hat da schon alles erlebt. Und ich finde es immer noch traurig, dass es teilweise leider noch der Fall ist. Also das ist nicht nur der Vergangenheit angehörig, sondern es gibt noch Mädchen, die genau das erfahren und dann vielleicht auch deswegen aufhören, Fußball zu spielen oder auch eine andere Sportart auszuüben.
Was hat das damals mit dir gemacht, sowas zu hören? Und was hat dich motiviert, trotzdem weiterzuspielen?
Also ich habe immer Kommentare als Herausforderung genommen. Ich wollte immer gern beweisen, dass man es trotzdem kann und dass die Leute dann Unrecht haben und dass sie einfach nicht lang genug über das nachgedacht haben, was sie sagten. Und deswegen hat mich das eher noch bestärkt in dem, was ich tue.
So nach dem Motto, jetzt zeige ich es ihnen erst recht.
Ja, ist eigentlich immer so gewesen. Also es konnte in der Schule passieren, es konnte auf dem Fußballplatz passieren, es konnte auch einer meiner Geschwister sagen, von wegen kleine Mädchen können das nicht. Dann war es so, okay, ich versuche das jetzt so lange zu üben, bis ich es kann. Und selbst wenn ich irgendwie das heimlich übe, aber ich versuche mich so weit zu verbessern, dass irgendwer dann mal guckt und sagt, sag mal, irgendwie sieht es so aus, ob sie es dann vielleicht doch kann. Also es war sehr, sehr viel mit Fleiß verbunden.
Und wie die kleine Almut damals tatsächlich im Verein angekommen ist, da habe ich mich mal schlau gemacht. Ich habe Kontakt aufgenommen zu deinem allerersten Fußballverein, zum FC Samtgemeinde Gatow.
Ja.
Und habe mit jemandem gesprochen. Also ich spiele einfach mal ab.
Audiobeweis.
Moin, lieber Almut, hier spricht Daniel von deinem Heimatverein, dem FC Samtgemeinde Gatow. Ich möchte an dieser Stelle erstmal ganz liebe Grüße da lassen und wollte dir sagen, dass ich immer gerne auf unsere Jugendzeit zurückblicke, die gemeinsamen Trainingstage, wo wir nach der Schule immer zu mir nach Hause gefahren sind, mit Helge, deinem Cousin zusammen, den Nachmittag zusammen verbracht haben, schon oft mit Fußball, weil wir abends dann auch noch Fußballtraining hatten. Und ja, wollte einfach mal fragen, ob du uns, den FCSG Gatow, noch verfolgst über fußball.de, über die sozialen Medien. Und wollte einfach mal vorschlagen, aber wir haben schon drüber gesprochen, ob du nicht irgendwann mal wieder mit uns zusammen, deinem Bruder, deinem Cousin und mir auf dem Platz stehen möchtest.
Ja, die Frage kann der Daniel sich eigentlich selber beantworten, weil er die Antwort kennt.
Aber er wollte sie mir nicht verraten, sondern hat gesagt, das musste Almut nochmal fragen. Ja, was sagst du?
Ja. Nein, also der Daniel ist von mir schon früher ein Kindergartenkumpel gewesen. Mit dem war ich auch zusammen in einer Klasse, wohnt im Nachbardorf oder hat im Nachbardorf gewohnt. Wir haben wirklich viele, viele schöne Dinge zusammen erlebt in dieser Truppe. Wir haben halt bis zum Alter von 16 zusammengespielt. Und er ist jetzt im Vorstand des Vereins und zu dem Verein habe ich auch immer noch engen Kontakt. Also bevor ich jetzt nach Kansas City gekommen bin, habe ich auch die U7 des Vereins trainiert. Kann ich jetzt aus der Ferne nicht mehr. Und er weiß auch ganz genau, dass ich irgendwann mal wieder vorhabe. Es ist ja mittlerweile auch möglich, dass dann Frauen bei den Männern mitspielen. Ich weiß auch nicht, ob es dann die erste Herrenmannschaft ist oder ob es dann vielleicht später die Altherrenmannschaft ist, an der ich wieder mitspiele. Aber ganz sicher werde ich irgendwann wieder in Gatow auf dem Fußballplatz auftauchen und mit dem FCSG Gatow zusammen spielen. Freue ich mich auch jetzt schon drauf, wenn dann sozusagen meine Profikarriere beendet ist.
Und er war auch ganz stolz und meinte, sie sind momentan richtig gut dabei. Tabellenführer, sagte er.
Ja, genau. Also soziale Netzwerke verfolge ich nicht. Bei fußball.de kann das schon passieren. Das ist ja nun mal das Portal, wo man jedes Ergebnis in Deutschland rausfindet, egal welche Klasse. Das finde ich auch super, dass es sowas gibt. Auf der anderen Seite habe ich ja meinen Bruder und auch meinen Cousin, die mich schon mal auf dem Laufenden halten oder wo ich mal nachfrage, ob denn mein Bruder, weil er Stürmer ist, auch mal einen Ball getroffen hat oder nicht. Nein, also das verfolgen wir schon.
Aber Social Media machst du also gar nicht, ne?
Nein, gar nicht.
Warum nicht?
Tatsächlich. Also ich bin schon immer so eine Type gewesen, dass ich lieber mit Leuten in direkte Kommunikation gehe. Also ich erzähle unheimlich gerne, ich höre gerne zu. Also dieser Austausch, dass man auch Mimik und Gestik sieht, der gefällt mir. Dieses Schreiben, das nervt mich schon, egal ob ich E-Mails schreiben muss oder ob es WhatsApp ist. Und wenn es dann auch noch Social Media wäre, das bin einfach nicht ich. Und nur etwas zu machen, um ja vielleicht einen monetären Vorteil davon zu haben, muss ich nicht. Und ich muss mir auch nicht angucken, weil es mich nicht interessiert, wer irgendwie wo im Urlaub ist. Und wenn ich bei jemandem sitze und der mir Urlaubsfotos zeigt, finde ich es unheimlich schön. Aber ja, manchmal benutzt man ja diese Tools auch eher, um die schöne Seite des Lebens zu zeigen, um vielleicht auch jemanden neidisch zu machen. Und ich merke, dass es viele Menschen gibt, die auch von sozialen Netzwerken gestresst sind und die dann eher diesen Druck erfahren, sie müssen etwas posten. Und dass es sehr, sehr wenige Vorbilder gibt, die einfach sagen, nee, du brauchst es nicht im Leben, nimm einfach das, was du selber für dich richtig hältst in der Freizeitgestaltung, in der Hobbygestaltung und ja, ich wollte einfach auch zeigen, in gewisser Weise, dass man auch ohne soziale Netzwerke erfolgreich sein kann, dass man auch ohne sie ein schönes Leben haben kann. Und vielleicht bestärkt es auch nur 1% von den Jugendlichen und Kindern, wenn sie diese Story hören. Und darüber würde ich mich freuen.
Du bist ja dann von zu Hause weggezogen mit 16 nach Hamburg, hast beim HSV gespielt. Dann bist du eben von der zweiten Frauen-Bundesliga ja irgendwann in die Nationalmannschaft sogar gekommen, was ja einfach krass war. Bist dann auch nach Wolfsburg gewechselt und so. Von diesen ganzen vielen Zwischenstationen, die du hattest, welche wurde denn bei euch zu Hause im Dorf am meisten gefeiert? Wo habt ihr mal irgendwann alle zusammengestanden und gesagt so, und jetzt, Almut, auf dich?
Also es gab schon ein, zwei solcher Zusammenkünfte im Dorf. Also ich habe mich in dem Sinne schon ein bisschen verabschiedet mit einer kleinen Feier, als ich dann nach Hamburg gezogen bin mit 16. Aber das hat auch zusammengepasst irgendwie mit noch mit dem Geburtstag und so. Das war ganz schön. Und dann gab es eine Feier, als wir die U20-Weltmeisterschaft gewonnen haben 2010. Und dann gab es auch nochmal einen Empfang mit der Europameisterschaft 2013, genauso dann mit der olympischen Goldmedaille. Also gerade diese Titel habe ich dann auch versucht, beim Dorf mitfeiern zu lassen, weil sie ja in gewisser Weise alle einen Anteil haben. Also alle haben mich mit erzogen, haben mich auf meinem Weg begleitet, haben vielleicht mir, auch wenn es nur ein paar Prozent waren, irgendwie den Rücken freigehalten neben meiner Familie und haben mich immer so genommen, wie ich bin. Denn diese Bodenständigkeit, die ist die Grundlage für den Erfolg. Also ich konnte mich immer in meinem Dorf zurückziehen. Ich habe mich da immer wohlgefühlt, konnte da abschalten von egal welchem Trubel. Und es war egal, was ich vielleicht außerhalb in der großen, weiten Welt geleistet habe, sondern alle in meinem Dorf, in meinen Nachbardörfern, die haben mich ja als Almut gesehen, wie ich da aufgewachsen bin. Und das ist sehr, sehr schön und das genieße ich auch jetzt immer noch.
Und es war bestimmt auch schön, diese ganzen Dinge dann auf dem Dorf zu feiern, weil wir wissen, alle auf dem Dorf gibt es die besten Partys.
Definitiv. Also es gab auch schon ein, zwei, drei Mitspielerinnen, die das mal mitgemacht haben und auch mitgenossen haben.
Ich fand's schön, legendär ist ja einer deiner vielen guten Sätze, die du mal im Interview gegeben hast. Nach einem großen Erfolg hast du gesagt, halb besoffen ist rausgeschmissenes Geld. Weißt du noch, in welchem Zusammenhang das war?
Das ist der Satz von meiner Oma. Also meine Oma ist über 90 und sie hat das gesagt auf ihrem 80. Geburtstag. Das war das Motto damals. Und das haben wir Enkel uns alle zu Herzen genommen.
Ja, und du hast es, glaube ich, damals gesagt, weil ihr das Double geholt habt.
2019 müsste es gewesen sein mit Pokalsieg und Meisterschaft.
Und wie habt ihr dann gefeiert? In der Kabine dann in dem Fall?
Ja, die Party in Köln fängt immer an in der Kabine, weil die Kabine im Vergleich zu vielen anderen Frauen-Bundesliga-Stadien, sagen wir mal, gut ausgestattet ist. Da gibt es ein Entmüdungsbecken, wo man eine Poolparty machen kann und man hat da sehr, sehr viel Platz drin. Und danach ist man irgendwie ins Hotel und vom Hotel aus ging es dann weiter irgendwie durch ein, zwei Bars in Köln. Da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht.
Du hast ja heute hier für den Podcast uns was mitgebracht, also hier im Videocall was mitgebracht, nämlich die Tasche für unsere schöne Rubrik die Taschenkontrolle. Da gucken wir ja immer so ein bisschen rein, was hat die ein oder andere Sportlerin mit dabei, vielleicht für den Sport oder auch als Glücksbringer oder so. Du grinst schon so. Was hast du uns mitgebracht, Almut? Zeig es mir.
Ja, also ich bin überhaupt kein Glücksbringer-Typ, das ist total egal, das habe ich mir abgewöhnt. Aber ich kann ohne mein kleines Täschchen, also ich habe so ein kleines, sieht aus wie eine Kulturtasche, ohne das kann ich eigentlich nirgendwo hingehen. Da sind meine ganzen Black Rolls und Widerstandsbänder und so weißt du, also alles Mögliche drin, so Trainingsutensilien.
Boah, das musst du mir alles erklären. Ich mache ja überhaupt gar keinen Sport. Ich habe heute Morgen 10 Minuten Bauchbeine-Po mit YouTube gemacht. Das war das zweite Mal dieses Jahr, dass ich mich überhaupt mal richtig bewegt habe. Deswegen, du musst mir bitte erklären, was hast du da gerade in die Kamera gezeigt?
Also, da sind verschiedene Faszienroller und auch verschiedene Widerstandsbänder und auch Bälle drin. Also zum Beispiel auch ein kleiner Golfball, mit dem man auch zum Beispiel die Fußsohle massieren kann. Ist auch ein Wackelbrett drin, um Stabilitätsübungen zu machen und ohne das kann ich meinen Trainingsalltag nicht bestreiten. Also ich muss mich jedes Mal vor dem Training und auch vor jedem Spiel in eine gewisse Zeit aktivieren, damit mein alter Körper das noch mitmacht, damit ich mich in gewisser Weise einrenke, mobilisiere und dass ich mich dann halt einfach nicht verletze. Und das ist essentiell für mich. Ja, das ist das wichtigste Utensil in meiner Tasche, neben natürlich den Fußball Schuhen und den Torwarthandschuhen. Aber hier hat man in den USA das Glück, dass man sie selber nicht schleppen muss, sondern man hat einen Bootbag, in dem man die Sachen reinpacken kann. Und die werden dann von den Zeugwerten mitgenommen und kommen überall hin. Und dann muss man nur seine Schuhe und Handschuhe da rausnehmen und ist ausgestattet. Das ist ganz schön.
Ach so, das heißt, du hast alles quasi dann immer schon vor Ort dann bereit. Genau. Und deswegen hast du eben den Luxus, dass du als Tasche dann quasi dein kleines eingepacktes Fitnessstudio mit dir rumschleppen kannst.
Aber das habe ich sowieso auch immer mitgehabt. Also auch zu Wolfsburg-Zeiten oder zur Nationalmannschaft ist das ein Utensil, was immer in meinem Koffer ist. Das ist sogar tatsächlich auch mit mir losgereist bei der Euro 24, als ich Expertin war, weil es auch mal passieren kann, dass ich irgendwie morgens aus dem Bett ausspringe und denke, oh, mir klemmt was im Rücken, und dann helfen mir die Sachen, das zu reparieren.
So, jetzt zu deinen sportlichen Highlights nochmal. Jetzt sowas wie, als du Welttorhüterin geworden bist, 2014, ne? Weißt du noch, was da in dir vorgegangen ist, als du das gehört hast?
Ja, wir haben in der Saison halt die Champions League gewonnen und auch die Deutsche Meisterschaft. Das war eigentlich meine erste richtige Saison bei einem Top-Club. Hat mir große Freude gemacht und ich habe das dann halt auch als große Ehre gesehen, dass ich da dann gewählt wurde. Aber es ist so wie mit sehr, sehr vielen Wahlen, die passieren, egal ob es jetzt für Deutschlands Fußballerin oder für Weltfußballer, für was auch immer ist. Es ist immer eine subjektive Wahl. Also die Journalisten oder auch die Spielerinnen, Spieler, die Manager oder wer auch immer es wählen darf, die haben selber einen Eindruck, haben vielleicht gar nicht die komplette Saison gesehen. Und dann wird jemand ausgewählt, der eventuell gerade in den letzten 4 Wochen etwas Tolles gemacht hat oder der einfach einen sehr, sehr großen Namen hat. Und dadurch mache ich mir daraus nicht allzu viel. Es ist sehr schön, das auch in der Vita stehen zu haben, aber grundsätzlich geht es mir oft darum, dass ich selbst mit mir zufrieden bin, dass ich in den Spiegel gucken kann, dass dann meine Familie, meine Freunde mit mir zufrieden sind. Und das ist das Allerwichtigste. Und wenn ich auf meine Karriere zurückblicke, bin ich sehr, sehr froh.
Also ich meine, das macht dich ja auch total sympathisch, dass du das alles so, ich sag mal, entspannt und rational siehst und reflektiert siehst. Und gleichzeitig sagst du ja selbst, ist es dir natürlich wichtig, dass du selbst mit deiner Leistung zufrieden bist. Was macht dich denn selbst zufrieden? Also wann sagt eine Almut Schuld, ja, check, volle Zufriedenheit?
Wenn ich so wenig Fehler mache wie möglich. Also dass man gar keine Fehler macht, passiert eigentlich nicht. Aber es ist nun mal meine Position im Tor, dass man hauptsächlich auf Fehler guckt. Und wenn man halt ein gutes Spiel hat, heißt es, man nicht unbedingt Gegenstand der negativen Diskussion ist. Auf der anderen Seite kann man es auch daran messen, dass man einer Mannschaft Sicherheit gegeben hat und dass man auch ja vielleicht einen Ball gehalten hat, den man nicht halten muss. Aber das sind so verschiedene Faktoren. Also ich versuche schon, mein Spiel durchzugehen, was ich gespielt habe, um dann jede Aktion zu bewerten. Habe ich da die richtige Entscheidung getroffen? Falls ich vielleicht nicht die richtige Entscheidung getroffen habe, habe ich dann trotzdem noch so reagiert, dass ich irgendwie was ausbügeln konnte. Weil man kann ja auch manchmal 2, 3 falsche Schritte machen und dann trotzdem noch eine Notfalllösung haben. Und auch beim Spielaufbau. Also wenn ich einen Fehlpass spiele, dann ist es anders, als wenn ein Stürmer eine Chance am Tor vorbeischießt und die nächste reinmacht. Also man kann das nicht mehr ausgleichen. Von daher ist es tatsächlich so ein Strich drunter ziehen und dann sagen, ja, damit kann ich zufrieden sein.
Und wenn tatsächlich mal was echt gar nicht gut gelaufen ist und das dann hinterher auch so in der Presse steht und so, was macht das mit dir? Oder versuchst du das auch ähnlich wie Social Media so ein bisschen auszublenden?
Naja, ich weiß es ja normalerweise schon in dem Moment, wenn irgendwas passiert ist, dass das nicht so gut gewesen ist. Es ist dann einfach, wie es ist. Es ist ja nun mal menschlich. Und dann muss man auch dazu stehen. Da muss man sagen, ja, das ist mein Fehler gewesen. Das weiß die Mannschaft dann auch. Das weiß der Trainer auch. Das bringt ja nichts, das klein zu reden, sondern zu sagen, ist.
Aber du lässt es dann nicht so nah an dich ran einfach. Dann zu sagen, okay, jetzt mache ich mich damit völlig fertig und lese auch noch den dritten Artikel. Nee, sondern dann ist so, ja.
Das ist dann überhaupt nicht meins. Also Man muss nicht die positiven Artikel lesen, genauso wenig wie die negativen Artikel, sondern muss mit seiner Mannschaft, seinem Trainerteam dann irgendwie sich auseinandersetzen und dann mitteilen, was man vielleicht hätte besser machen können und dass man daraus gelernt hat. Und dann ist das gut. Und selbst wenn man etwas liest, dann muss man das auch so einfach nehmen. Ja, hat jeder Mensch seinen Umgang mit und ich habe da auch meinen Umgang mit, dass ich, wie gesagt, mehr auf eine Meinung zähle, die aus meinem Umfeld kommt, beziehungsweise von meinen Arbeitgebern oder meinen Chefs. Und der Rest ist dann legitim, dass man als Person des öffentlichen Lebens, dass sich darüber Leute einfach ein Urteil bilden. Und das kann in die Richtung und in die Richtung gehen und damit muss man dann leben.
Ja, ich glaube, das ist eine sehr gesunde Einstellung, die du hast. Ich habe hier noch eine Frage, die ich mitbekommen habe von unserer letzten Interviewpartnerin, nämlich von Edina Müller. In der letzten Folge war Edina Müller zu Gast, die ja gerade bei den Paralympics auch Bronze geholt hat, im Parakanu doppelt, ja schon mit Gold auch bei Paralympischen Spielen ausgezeichnet worden ist, im Rollstuhlbasketball und eben im Parakanu. Und die hat folgende Frage an dich mir letzte Folge mitgegeben.
Sportschau F. Die Frage an dich.
Meine Frage wäre, ob es schon mal einen Punkt gab, an dem sie alles hinschmeißen wollte und wie sie den überstanden hat.
Ja, danke Edina für die Frage. Klar hat jeder so einen Punkt in der Karriere. Ich glaube, zum einen früh in der Karriere, wenn man das erste Mal an eine Kehrtwende kommt, wo es nicht immer nur steil bergauf geht, sondern auch halt mal bergab und man sich fragt, ist das jetzt wirklich das, was ich möchte? Also das habe ich auch mit 16, 17 gehabt. Und später kommt man immer mal wieder an diesen Punkt, dass man sich überlegt, ist es jetzt immer noch das Richtige? Und gerade auch als Mutter will man ja das Beste für seine Kinder. Edina kann das nachvollziehen, auch mit ihrem Kind ist es nicht immer einfach gewesen. Sie musste da auch sehr, sehr viel für die Förderung von paralympischen Athleten, Athletinnen einfach kämpfen. Und ist da ein großes Vorbild und da hat sie garantiert auch mal diesen Moment gehabt, boah, Leute, ihr nervt mich alle, ich habe doch auch wirklich keine Lust mehr. Niemand sieht das, was ich leiste und dann ist man auch mal, ja, auch mal vielleicht kurz davor, aber an sich liebt man ja seinen Sport viel zu sehr.
Das heißt, was holt dich dann wieder raus? Wirklich der Gedanke dann eben daran, ey komm, aber was zählt es auf dem Platz und da geht's mir gut oder?
Naja, es ist bei mir mittlerweile immer eine Gemeinschaftsentscheidung. Also mit meinem Mann, mit den Kindern, mit der Familie, hat das irgendwie halt noch einen Mehrwert? Können wir das noch leisten? Und Spaß und Freude spielt eine sehr, sehr große Rolle. Also wenn ich keinen Spaß mehr habe, an dem auf dem Platz zu stehen, zum täglichen Training zu gehen, natürlich macht auch mal ein Training keinen Spaß und es ist nur Quälerei, aber sagen wir mal, in 80% der Fälle sollte man mit einem Lächeln auf dem Platz stehen und sollte das machen, diesen alltäglichen Kram. Und dann ist es schön, dann hat es einen Mehrwert. Und ich liebe ein Mannschaftsgefüge, weil es sich immer wieder neu gestaltet, jede Saison und auch jeder Spielausgang einen Einfluss darauf hat. Und das ist eine Herausforderung, die ich sehr, sehr gern annehme und die ich genieße, was so für Teamdynamiken geschehen.
Lass uns jetzt gerne mal tatsächlich auf den Moment gucken, als du Mutter geworden bist. Hast du dir vorher Gedanken gemacht, was das mit deiner fußballerischen Karriere macht? Oder hattest du vielleicht sogar den Gedanken, wie Edina den mal ganz am Anfang hatte, das hat sie mir erzählt, da dachte sie immer, naja, also wenn ich irgendwann Kinder haben möchte, dann muss ich meine Profikarriere beenden. Hast du solche Gedanken dir damals auch gemacht? Oder warst du so, ich ziehe das jetzt durch, ich kriege das schon hin? War das wieder die Almut, die sagt, und wenn alle zweifeln, mache ich es erst recht?
Ja, in gewisser Weise schon. Also es ist ja so gewesen, dass einfach 25 Jahre vor mir niemand als Mutter zurückgekommen ist in die Liga und in die Nationalmannschaft. Die letzte davor war Martina Voss-Tecklenburg. Und ja, ich habe schon immer gesagt, dass ich nicht erst Kinder nach meiner Karriere in dem Sinne möchte. Also nicht erst mit 35, 36, 37, keine Ahnung, wann das gewesen wäre. Sondern ich wollte gerne vor 30 Mutter werden. Und es gab dann halt den Punkt, wo ich mit meinem Partner, mit meiner Familie auch drüber gesprochen habe und wir haben uns dann Kinder gewünscht. Hat dann auch geklappt und funktioniert und ich wusste, dass das einen Einfluss auf meine Karriere haben wird, weil der Fußball sehr, sehr konservativ ist und man immer dieses Gefühl hatte, dass das ein Thema ist, an das sich der deutsche Fußball nicht ganz so gern herantraut und sich nicht so wohl fühlt. So ist es dann auch gewesen. Natürlich musste man sich das ja durchkämpfen und man muss auch sagen, dass mein Status als damalige Nummer 1 sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft mir geholfen hat, Dinge einzufordern und vielleicht auch Dinge auf den Weg zu bringen, die vorher nicht denkbar waren.
Was war das zum Beispiel?
Naja, vorher gab es keine Regelung, beispielsweise bei der Nationalmannschaft. Jetzt mittlerweile gibt es eine Regelung, die schriftlich festgehalten ist, was Nationalspielerinnen für Ansprüche haben oder wie der Verband die Spielerin unterstützt. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen. Also es hat sich auf jeden Fall was entwickelt. Und auch jetzt mittlerweile sind zwei Spielerinnen unter Vertrag, die gerade Mutter geworden sind. Es gibt eine Trainerin, eine Co-Trainerin in der Liga. Also es hat sich ein bisschen was getan, dass vielleicht andere ermutigt wurden. Natürlich muss das nicht auf mich zurückzuführen sein, aber es könnte so sein. Und ja, na klar, das ist auch was mit meiner Karriere gemacht. Ich meine, durch eine Schwangerschaft ist man Minimum ein Jahr raus. In der Zeit nimmt jemand anderes deinen Platz ein. Man muss sich dann den Platz wieder erkämpfen. Man hat vielleicht einen Trainerwechsel gehabt oder ähnliches. Man muss auch erstmal körperlich wieder in den Zustand kommen. Man weiß schon vorher, als Torhüterin bekommt man nicht so leicht Spielzeit wie als Feldspielerin. Das heißt, es ist noch mal härter. Aber das ist nachher alles egal. Also ich wusste, worauf ich mich einlasse. Ich wusste, und das ist der wichtigste Punkt, dass ich Unterstützung habe von meiner Familie, dass die Familie das, was sie leisten kann, leisten wird. Und das ist dann ein gutes Gefühl. Und es macht halt auch Spaß, gegen Widerstände anzukämpfen. Also ich habe es jetzt das zweite Mal geschafft, wieder in den Profibereich reinzukommen. Für viele, wie gesagt, ist es überraschend, dass ich jetzt noch mal in der amerikanischen Liga spiele auf Top-Niveau. Und ich freue mich drüber, weil es ein Zeichen ist, dass es nicht an dem Leistungsvermögen liegt, sondern eigentlich an den Bedingungen, eine Leistung zu fördern. Sondern die Leistung ist erreichbar.
Ja. Du hast es damals geschafft, jetzt nach der ersten Schwangerschaft, weil du ja auch noch vorher verletzt gewesen bist, nach 1165 Tagen dann wieder ein Länderspiel zu bestreiten. Und ich habe hier noch einen nächsten Audiobeweis rund um deine Karriere für dich. Du kannst ja wahrscheinlich schon denken, was es ist. Was glaubst du, was es ist, was ich dir jetzt vorspiele?
Keine Ahnung, mein Audiostream von der PK damals.
Ach Mensch, Almut, ich spiele ihn trotzdem nochmal an. Die anderen wissen jetzt sonst nicht, was ich meine.
Audiobeweis.
Lass uns mal an deinen Gefühlen teilhaben, auch wenn es sehr schwer ist. Atme tief durch.
Ach, an meinen Gefühlen teilhaben. Ach, ich bin halt emotional aufgewühlt, weil es eine sehr, sehr lange Zeit war und danke, ein sehr, sehr langer Kampf, wieder ein Länderspiel zu machen. Ja, so ist es.
Was macht das mit dir, das nochmal so zu hören?
Jetzt mittlerweile nicht mehr so viel. Am Anfang schon, aber ich bin fein damit. Also es war ein super emotionaler Moment, weil da sehr, sehr viel reingeflossen ist von verschiedenen Faktoren. Und bestimmte Leute wissen da etwas rein zu interpretieren. Aber jetzt im Nachhinein ist alles gut. Also jede Entscheidung, jedes Etwas, jede Reaktion macht einem ja zu dem, was man ist und macht einen in gewisser Weise stärker. Und ich bin froh, dass ich es geschafft hatte zu dem Zeitpunkt. Ich bin auch wirklich dankbar über die Menschen, die mich begleitet haben. Ich habe auch danach sehr, sehr viele tolle Rückmeldungen bekommen von ehemaligen Mitspielerinnen und auch von den Spielerinnen, mit denen ich dort an dem Tag auf dem Platz stand. Und das war toll. Also gerade sowas zu spüren, macht sehr, sehr viel aus. Also Wertschätzung mitzuerleben. Ich habe zum Beispiel auch noch, also wir haben bei der EM 2022 haben wir mal sowas gemacht, dass man anonym jedem einen kleinen Brief schreiben konnte. Und diese Briefe habe ich tatsächlich immer noch von den Spielerinnen. Ich weiß teilweise nicht, von wem sie sind. Von manchen erkenne ich vielleicht die Schrift oder tatsächlich hat eine Spielerin etwas drunter geschrieben, von wem sie es ist. Aber das kann einen immer wieder aufbauen. Also das habe ich tatsächlich auch mal gelesen in der Zeit, in der ich nicht wusste, ob ich wieder auf den Platz zurückkomme oder nicht oder wo es vielleicht mal hart war. Und habe einfach gemerkt, es gibt Menschen, die das verfolgen, die mir wichtig sind. Obwohl sie das nicht jeden Tag verfolgen, sind sie trotzdem interessiert dran und fühlen mit. Und ja, solche Menschen braucht man dann.
Gleichzeitig hast du auch mal gesagt in einem Interview, dass du damals aber auch am Anfang von einigen in deinem sportlichen Umfeld eher so Dinge gehört hast, so nach dem Motto.
Dass es viele Zweifler gab.
Ja, genau, dass es so hieß, so, ach, was ist denn, wenn da mal das Kind krank ist, kommt sie dann trotzdem zum Spiel? Oder ja, kann die denn jetzt überhaupt so viel trainieren wie wir? Gibt die denn wirklich alles? Oder ist sie mit dem Kopf nicht zu Hause? Hast du von denen, die damals sowas gesagt haben, anschließend irgendwann mal noch so eine Art, ja, Entschuldigung ist vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht noch mal was gehört, so nach dem Motto, ey, Almut, sorry, ich habe es damals echt falsch eingeschätzt und nehme alles zurück?
Von ein paar, ja. Also es gibt tatsächlich ein, zwei, denen ich dann auch nochmal das reflektiert habe, wie ich mich damals gefühlt habe, was mir vielleicht auch direkt entgegengesagt wurde. Und manche konnten sich dann vielleicht auch an den Wortlaut nicht erinnern, obwohl der sich bei mir dann sehr, sehr eingebrannt hatte. Aber da sind wir halt auch bei Kommunikation. Kommunikation zwischen Menschen kann immer mal schief gehen. Das heißt, jemand sagt vielleicht einen Satz und meint ihn ganz anders, als er eigentlich ist, durch Gestik, durch Mimik, durch Betonung. Und deswegen ist es manchmal auch gut, solche Sachen wieder auszuräumen. Und manche von den Zweiflern damals haben dann auch gesagt, Mensch, ich habe dir es nicht zugetraut, kannst stolz auf dich sein. Das ist schon alles in Ordnung. Und ja, ich meine, ohne diese Zweifler wäre das ja gar kein großes Thema gewesen, sondern die Zweifler gibt es ja irgendwo in dieser Fußballwelt ja noch immer. Und man sieht aber Beispiele, wie jetzt auch hier in den USA mit dem neuen Gewerkschaftsvertrag, was man alles tun kann und was man bedenken könnte, wenn man es denn wollte. Und das Wichtigste ist, dass es irgendwie Schritte nach vorne geht. Und das geht es. Und wenn ich dann einen kleinen Teil dazu beigetragen habe, ist das in Ordnung. Und wenn auch ein oder zwei Zweifler sich vielleicht darüber ärgern, dass sie Unrecht hatten, dann macht mir das Spaß.
Was müsste denn der deutsche Fußball machen und ändern, um Müttern noch gerechter zu werden?
Also zum einen ist es gut, dass Deutschland an sich sehr gute Regeln hat in Bezug auf Schutz von Schwangeren und Müttern. Also es gibt ja einen regulären Mutterschutz, es gibt auch ein Beschäftigungsverbot in Berufen, wo das ungeborene Leben bedroht ist. Na klar müsste es individuell gestaltet sein auf den Fußball, aber das kann immer Vor- und Nachteile haben. Aber gerade so der Alltag mit Kindern ist im Leistungssport schwierig. Darüber würde Dina Müller vielleicht auch gesprochen haben. Das ist einfach ja nicht so eine 8 bis 17 Uhr, ich stecke mein Kind in den Kindergarten und ich gehe trainieren ist, sondern man ist zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten gewisserweise abrufbar und auch die Wochenenden sind Haupteinsatztage. Man hat irgendwie Trainingslager, man hat unterschiedliche Spielzeiten. Also ich meine, alleine meine Spiele können jetzt hier in den USA angesetzt werden von Freitag bis Montag und das auch von mittags bis abends. Das ist manchmal nicht planbar. Manchmal wird es auch erst 3 Wochen vorher umgeändert durch TV-Verträge, TV-Zeiten. Und da bedarf es einer besonderen Organisation, um das möglich zu machen. Und je besser man den Spielerinnen dabei hilft, sie unterstützt von Vereins- und Verbandsseite und je mehr Regularien es gibt, die vielleicht Freiheiten gewährleisten, also es muss ja keine Verpflichtung sein, aber schon eine Option bieten für die Spielerinnen, die Mütter sind, wäre das toll. Und es gibt ja nun mal in Deutschland für die Liga nicht mal einen Gewerkschaftsvertrag, also dass jede Spielerin in gewisser Weise Anspruch auf Bezahlung hat. Es gibt kein Minimumgehalt, es gibt keine Vorschrift in dem Sinne an Bedingungen, also hier in den USA wird beispielsweise ein Kinderbetreuungsbetrag bezahlt an Mütter, um das gewährleisten zu können. Also die Mütter verdienen am meisten in der Liga. Das wäre in Deutschland kurios und niemand würde es tun. Und auch so, man kann die Kinder überall mit hinnehmen zu jeder Auswärtsfahrt, es ist einfach vertraglich geregelt, müssen die Kosten vom Verein übernommen werden für die Kinder, wenn gewünscht, plus eine Betreuungsperson. Das ist in Deutschland auch nicht, sondern das musst du selber leisten, wenn nicht sogar es auch unerwünscht ist, dass die Familie mit im gleichen Hotel ist. Also es ist, ja, man kann was tun, aber es hat auch immer was mit Kultur und Mentalität zu tun und das darf man nicht vernachlässigen. Also es ist in den USA hier in den letzten 30 Jahren anders gewachsen, als es in Deutschland ist. Man muss einen Weg finden, um ja Lösungen anzubieten und da sind wir dabei, das zu verbessern, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir, glaube ich, mal sein können und ich hoffe, dass es in den nächsten 10, 20 Jahren auch noch mal einen Schritt weiter nach vorne geht.
Was würdest du denn sagen, wo steht denn der Fußball der Frauen in Deutschland? Also jetzt auch unabhängig von der Mutterfrage und der Familienfrage.
Ja, also an sich ist die Liga immer noch attraktiv.
Du hast aber mal gesagt, vor einem Jahr ungefähr, man könnte nicht von Profisport sprechen. Genau. Warum?
Weil nur 3 Vereine, würde ich jetzt sagen, voll professionell arbeiten, wo jede Spielerin sich auf den Sport konzentriert und nicht noch nebenbei arbeitet, studiert oder eine Ausbildung macht. Ist ja auch in Ordnung, wenn man irgendwie seine Ausbildung macht und auch zu Ende macht. Aber im Anschluss ist es ein Unterschied, ob ich in der Woche noch 10, 20, 30 Stunden nebenher arbeiten muss oder nicht. Und man sieht es jetzt an dem Beispiel von Union Berlin, die ja alle ihre Frauen auf Profi-Status gesetzt haben und auch den Staff so umgekrempelt haben, dass es ein professionelles Umfeld gibt. Und die sind innerhalb von kurzer Zeit in ihrer Entwicklung steil nach oben gegangen, weil jeder Sportler und auch jeder Hobbysportler kennt es, je mehr Übungs- und Trainingszeit ich habe für Bewegungen, desto besser werden sie. Also wenn ich etwas 10-mal die Woche trainiere, wird es natürlich besser, als wenn ich es nur 2-mal machen kann. Und auch wenn ich nicht abgehetzt irgendwo hinkomme, sondern wenn ich in Ruhe irgendwo hinkomme und wenn ich auch weiß, ich habe vielleicht danach noch Zeit, mich um Regeneration zu kümmern oder vielleicht um Mentaltraining oder ähnliches. Und da sind wir halt in Deutschland noch nicht, dass wir eine Vorgabe haben, dass jede Spielerin professionell arbeiten kann. Die Unterschiede sind noch sehr, sehr groß zwischen dem 12. und dem 1. in der Liga. Und wir haben eine Liga in England, die vorgeschrieben haben, einen Mindestlohn, und dass auch jede Spielerin professionell sein muss und auch einen gewissen Anspruch an die Infrastruktur im Verein. Und man hat es hier in den USA, in Mexiko gibt es eine Profiliga, die sich auch so schimpft, aber dann wird es schon ein bisschen dünn. Also auch in Frankreich und in Spanien ist es oft so, dass die ersten 2, 3 Vereine, vielleicht mittlerweile 4, 5 irgendwie professionell arbeiten, aber der Rest ist auch nicht unbedingt professionell. Und da hapert es. Also das kann man dann nicht mit dem Männerbereich vergleichen, wo eigentlich die ersten 3, wenn nicht sogar die ersten 4 Ligen in Deutschland beispielsweise professionell sind.
So, und gleichzeitig, damit sich aber was ändert, hast du ja zum Beispiel auch mitgegründet, wir haben es eben im Steckbrief ja auch schon gehört gehabt, die Initiative Fußball kann mehr, wo noch viele andere prominente Menschen auch mit sich einsetzen, unter anderem Claudia Neumann zum Beispiel. Ihr kämpft da für ganz vieles, für mehr Sichtbarkeit, für Problemstellen, für mehr Rechte von Spielerinnen. Was wäre denn so eure Traumvorstellung, wo der Fußball der Frauen in 10 Jahren ist? Wenn du es dir jetzt mal utopisch ausmalen könntest, Fußball in 10 Jahren.
Ja, also da sind wir schon wieder. Ich würde mir wünschen, dass jede Spielerin eigentlich in der ersten und zweiten Liga einen Mindestgehalt hat, dass sie sich da keine Sorgen machen muss, während des Fußballs irgendwie ihre Wohnung und ihren Lebensumstand bezahlen zu können. Und ich würde mir auch wünschen, dass sie wirklich professionelle Bedingungen erfährt. Also hier bei Kansas City Current kann ich einfach nur froh sein, weil wir ein eigenes Trainingsgelände haben, nur für uns, für keine andere Mannschaft. Wir müssen uns mit niemandem den Platz teilen. Es ist alles da, was wir brauchen, von Ermüdungsbecken über Fitnessraum und Meetingraum. Wir haben selbst einen Koch am Platz, der immer für uns kocht, vor und nach dem Training. Das ist eine Wunschvorstellung, die viele in Deutschland haben. Und das wäre schön, wenn jede Sportlerin in der ersten Bundesliga sowas mitnehmen könnte, weil man dann ein ganz anderes Willkommensgefühl hat und auch ein Gelassenheitsgefühl, weil man weiß, es wird für einen gesorgt und man kann sich in gewisser Weise auch auf den Sport konzentrieren. Ich will damit nicht sagen, dass eine andere Beschäftigung nebenbei schlecht ist, sondern für manche ist sie auch einfach gut, dass man einen Ausgleich hat, dass man vielleicht studiert, dass man noch sich weiterbildet, aber es soll nicht gezwungenermaßen sein, sondern man soll eine Wahl haben und das würde mich freuen, dann würde auch der Wettbewerb in der Liga einfach steigen und vermutlich auch das Potenzial der Nationalmannschaft.
Aber ist das langfristige Ziel, auch wieder in der deutschen Nationalmannschaft zu spielen oder vielleicht auch wieder in einem deutschen Verein generell?
Also ich habe gelernt, mir als Ziel zu setzen, meine bestmögliche Leistung zu erreichen und meiner Mannschaft, in der ich gerade spiele, helfen. Was darüber hinausgeht, ist einfach nicht meine Entscheidung. Also gerade Nationalmannschaft ist etwas, das muss der Bundestrainer in seiner Vorstellung haben. Wenn er mich anruft und mich gerne nominieren möchte, bin ich da. Aber was genau das Ziel ist in den nächsten Jahren, weiß ich nicht. Ich weiß selbst noch nicht, wie lange ich spiele, wo ich spielen werde. Ich bin sehr, sehr dankbar über die Chance jetzt hier in den USA. Ich weiß, dass mein Vertrag bis zum Ende der Saison, also bis zum 31.12. läuft. Und was im Anschluss ist, weiß ich selbst auch noch nicht.
Macht das mit dir irgendwas, diese Unsicherheit, die man ja natürlich naturgegeben in der Sportbranche hat? Oder bist du auch da total entspannt?
Und mittlerweile bin ich da sehr, sehr entspannt. Also den Kindern geht's gut, uns als Familie geht's gut. Ich habe das Glück, dass ich auch woanders noch einen Fuß in der Tür habe, bei dem angesprochenen Expertinnenjob. Ich darf in viele Sachen reinschnuppern, wie dass ich jetzt einen Podcast mache, dass ich schon Kolumnen geschrieben habe, dass ich irgendwie auch bei Fußball kann mehr mitarbeiten könnte. Gibt viele, viele Dinge, die man noch auch außerhalb des aktiven Sports ausweiten könnte, auch wenn ich an diesem Sport Spaß habe. Und es muss halt für alle passen. Es muss für meine Familie passen und ich habe gelernt, es wird sich irgendwo eine Tür öffnen, wenn man denn arbeiten möchte und wenn man was einbringen möchte. Und bis jetzt habe ich damit gute Erfahrungen gemacht, gelassen zu sein und einfach diese Sachen zu genießen.
Ja, entspannt zu gucken, was als nächstes auf einen zukommt. Wir hoffen natürlich, dass du bald auch mal wieder, also so oder so in Deutschland bist, um für uns als Sportschau-Expertin wieder alle im Fernsehen zu sein. Das ist ja wirklich, also muss man auch mal, und das Lob musst du jetzt auch wirklich auch mal aushalten, sagen, es ist krass, wie toll du diesen Job machst und wie durchweg du gefeiert worden bist von den Zuschauerinnen und Zuschauern, seitdem du eben als Sportschau-Expertin im Fernsehen zu sehen bist. Und das ist nicht selbstverständlich, leider immer noch, dass Frauen als Sportexpertin, vor allen Dingen im Fußball, irgendwie von dem Publikum so akzeptiert werden, wie du akzeptiert worden bist. Hattest du damals damit gerechnet, so, ja, wird schon funktionieren, oder hattest du damals vielleicht dann doch auch so ein bisschen Bauchschmerzen, mal gucken, wie die mich jetzt hier aufnehmen? Also jetzt die Zuschauerinnen und Zuschauer, nicht das Sportschau-Team, das ist natürlich fantastisch.
Das Sportschau-Team ist super und das hat mir ja auch von Anfang an ein gutes Gefühl gegeben, sonst hätte ich den Job gar nicht gemacht, sondern es geht ja wieder darum, dass man ein gutes Gefühl von seinem Arbeitgeber, Auftraggeber, von den Leuten drumherum hat und dann kann einem, wie gesagt, die Außenwelt wieder etwas egaler sein und so bin ich da auch ohne Erwartung rangegangen. Ich wusste, dass mir der Job an sich Spaß machen wird und der hat mir auch Spaß gemacht und vielleicht ist das auch ein Teil von dem, dass die Leute mich akzeptiert haben, weil sie gemerkt haben, dass es irgendwie authentisch ist, dass es mir Freude macht und dass ich versuche, irgendwie dem Zuschauer vielleicht einen Hinweis zu geben, wie ich etwas gesehen habe, was einen Mehrwert darstellen könnte für sie, ein Hintergrundwissen oder einem anderen Blickwinkel. Ja, und was dann daraus wird, wusste ich nicht. Ich freue mich darüber, dass ich wieder beauftragt wurde, dass ich jetzt schon 3 große Turniere mitmachen durfte, dass ich auch so jetzt bei der Sportschau in dem Sinne feste Expertin bin. Das ist eine sehr, sehr große Ehre, bin ich sehr dankbar für und ich freue mich, wenn ich da noch ein bisschen weitermachen darf.
Almut, was würdest du denn sagen, hast du vom Sport für dein Leben gelernt?
Unheimlich viel. Weiß ich gar nicht, wo ich genau anfangen soll, weil der Sport mich gezeichnet hat, egal in welcher Lebenssituation. An sich hat er mich vor allem gelassen gemacht, würde ich sagen. Also ich war früher schon jemand, der versucht hat, sehr viel besser zu wissen und auch sehr direkt auf Leute zugegangen ist und damit auch leider Leuten vor den Kopf gestoßen ist. Das musste ich auch erst lernen und ich konnte auch nicht gut verlieren. Auch das musste ich lernen, um da dann einfach fair zu sein und auch Niederlagen zu akzeptieren. Und genauso habe ich unheimlich viel Freunde gefunden durch den Sport, habe andere Kulturen kennengelernt und es hat mir einfach irgendwie die Welt gezeigt, wie sie denn ist und mir selber geholfen, die Welt aus meinem Blickwinkel zu sehen und auch meinen Blickwinkel mal zu erweitern und mal vielleicht enger zu halten, mich selber einzuschätzen und sehr, sehr viel Dankbarkeit zu spüren für all das, dass ich halt da bin, also dass ich das alles mitmachen darf und ja, dass ich so viele Menschen kennengelernt habe und so viele Erlebnisse hatte. Also es ist eine Mischung aus allem.
Was würdest du denn sagen, dann abschließend, wir machen erst noch die Frage an Anne Sauer. Und zwar ist ja bei uns das Ritual, du hast es schon gemerkt, du hast eine Frage bekommen gehabt von Edina Müller. Du darfst jetzt auch an meine nächste Gesprächspartnerin eine Frage mitgeben. Und das ist in dem Fall Anne Sauer. Die war ja dieses Jahr bei den Olympischen Spielen als Fechterin, ist leider im Viertelfinale ausgeschieden, aber ist trotzdem einfach sportlich eine absolute Wucht. Was würdest du sie gerne fragen?
Ja, liebe Anne, ich finde diesen Sport total faszinierend. Ich wollte es auch gerne an der Sporthochschule belegen, hat aus unterschiedlichen Gründen nicht gepasst. Und ich habe tatsächlich unheimlich viele Fragen. Ich würde mal versuchen, das so in eine Frage zu formulieren. Fragen sich, glaube ich, viele andere Menschen, wie ich auch, wie man durch diese Maske sieht, ob man sehr eingeschränktes Blickfeld hat oder ob man tatsächlich so detailliert sieht, weil Säbel, Degen und so weiter ja doch sehr klein sind. Ja, also das interessiert mich.
Almut, ich danke dir total, dass du zu Gast warst bei uns im Podcast. Ich wünsche dir für deinen weiteren sportlichen Weg ganz viel Erfolg. Wir werden das ganz gespannt alle verfolgen. Und das Gute ist ja, wir wissen so oder so, der Fußball wird dich niemals los und du den Fußball nicht mehr los, denn wir haben ja von Daniel gehört, du kannst jederzeit einfach wieder zum FC Samtgemeinde Gatow kommen und da im Tor stehen. Da hast du immer ein Plätzchen.
Na, da weiß ich noch nicht, ob ich da im Tor stehe, ob ich das dann irgendwann mal lasse und lieber auf dem Feld spiele. Aber ich hab da schon immer in meiner Zeit, in der ich mal konnte, habe ich da vorbeigeschaut, beim Training auch, habe da mitgekickt. Also die kennen mich da, also ich bin da niemand Unbekanntes und ich freue mich schon wieder drauf.
In diesem Podcast beendet immer meine Gesprächspartnerin, deswegen beende bitte folgenden Satz. ohne Sport wäre mein Leben
ganz anders gelaufen.
Oh shit, jetzt will ich natürlich wissen, wie wäre es gelaufen. Aber jetzt sind wir schon zu Ende. Ja, also,
es wäre vielleicht ja, langweiliger geworden, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wäre ich vielleicht auch als Charakter ganz anders geworden. Also der Sport ist schon ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens und begleitet mich im Alltag, auch wenn ich nicht auf dem Platz stehe. Also ich liebe nahezu jede Sportart. Ich habe noch nicht alle ausprobieren können, aber eigentlich jede, die ich gemacht habe, da möchte ich gerne weitermachen, egal ob mit Ball, ohne Ball, mit dem Team, ohne Team. Es ist immer irgendwie ein Wettkampf und es leitet einen dazu an, zu Höchstleistungen und auch sich selber immer zu verbessern. Da ist der Ehrgeiz sehr groß und deswegen liebe ich den Sport und gerade solche Sachen wie Olympische, Paralympische Spiele, da kann ich 24/7 vorm Fernseher hocken und mir alles angucken, alles aufsaugen. Und ich habe es auch geliebt, im Olympischen Dorf die anderen Athleten, Athletinnen zu treffen, mich mit denen zu unterhalten, deren Werdegang zu haben, ja, einfach zu erfahren. Es ist super. Also Sport ist etwas Faszinierendes und auch was unheimlich Verbindendes. Also ich habe auch mich gefühlt mit Sportlern und mit Händen und Füßen ausgetauscht, weil ich nicht deren Sprache gesprochen habe. Ich habe durch den Sport fließend Englisch sprechen gelernt. Das wäre sonst überhaupt nicht passiert. Und deswegen, egal in welcher Lebenssituation, kann ich irgendwie eine Geschichte aus dem Sport erzählen. Und das ist ein großes Geschenk.
Sportschau F. Ein Podcast von WDR 5.
Wenn ihr jetzt sagt, ah, Freddy, ich habe eine Idee, wen du als nächstes besuchen könntest, dann schreibt mir gerne über sportschauf@sportschau.de oder über unseren Instagram-Kanal sportschauf. Und auch dieses Mal gibt's zum Schluss von mir wieder eine Podcast-Empfehlung. Und zwar dieses Mal der Tourfunk. Das ist ein Sportschau-Podcast rund um den Radsport. Hier gibt's alle zwei Wochen das Wichtigste aus der Welt des Radsports. Von den größten Rennen bis zu den spannendsten Entwicklungen hinter den Kulissen. Und wenn die Tour de France im Sommer fährt, dann ist der Podcast sogar täglich für euch da. Mit Analysen, Hintergründen und den packendsten Momenten des größten Radrennens der Welt. Egal ob Asphalt oder Kopfsteinpflaster, sie beleuchten wirklich alles, was den Radsport bewegt. Also steigt mit ihnen aufs Rad und abonniert Tourfunk überall, wo es Podcasts gibt. Die Links packe ich euch nochmal hier bei uns in die Folgenbeschreibung.